1813. Der Rekrut. Die Geschichte eines französischen Soldaten. Ein historischer Roman von Emile Erckmann und Alexandre Chatrian in der Hörbuchfassung des Zeitbrücke Verlags. Gelesen von Ben Münchow.
Wer den Ruhm Napoleons in den Jahren 1810, 11 und 12 nicht miterlebt hat, wird sich kaum vorstellen können, zu welcher Machthöhe ein Mensch emporsteigen kann. Wenn er die Champagne, das Elsass oder Lothringen durchfuhr, ließen die Leute mitten in der Ernte oder der Weinlese alles im Stich, um ihm entgegenzulaufen. Aus einem Umkreis von 8 bis 10 Meilen eilten sie herbei. Frauen, Kinder, Greise stellten sich längs seines Weges auf, jubelten ihm zu und riefen: »Es lebe der Kaiser! Es lebe der Kaiser!« Man hätte glauben sollen, er sei Gott selber. Er halte die Geschicke der Welt in seiner Hand, und wenn er unglücklicherweise stürbe, wäre alles vorüber. Einige wenige alte Republikaner, die darob den Kopf schüttelten und sich erlaubten, zwischen 2 Gläsern Wein zu sagen, auch der Kaiser könne fallen, wurden als Narren angesehen. Eine solche Möglichkeit erschien wider die Natur. Man dachte nicht einmal etwas so Unfassbares. Ich befand mich seit dem Jahre 1804 bei dem alten Uhrmacher Melchior Gouldon zu Pfalzburg in der Lehre. Da ich schwächlicher Natur schien und auch noch ein wenig hinkte, wollte meine Mutter mich ein leichteres Gewerbe erlernen lassen als die in unserem Dorfe üblichen. In Dagsburg gab es nur Holzpfäller, Köhler und Baumschlitter, doch dazu hätte ich nicht getaugt. Mein Meister mochte mich sehr gern, und wir wohnten im 1. Stock des großen Hauses, das nahe dem französischen Tor an der Ecke gegenüber dem Roten Ochsen steht. Da konnte man Fürsten, Gesandte, Generale ankommen sehen, die einen zu Pferde, andere in Kaleschen oder Kutschen, angetan mit prächtigen Uniformen, mit Federbüschen, Pelzwerk und Orden vieler Länder geschmückt. Und auf den Landstraßen konnte man das Eilen der Kuriere und Staffetten sehen, das Vorbeiziehen der Transportkolonnen mit Pulver, Geschossen und Proviant, der Kanonen, der Kavallerie und der Infanteriemassen. Welch eine Zeit! Welch ein fieberhaftes Leben! In 5 oder 6 Jahren erwarb der Hotelbesitzer Georges ein wahres Vermögen. Er besaß nun auch Wiesen, Obstgärten, Häuser und obendrein Geld in Hülle und Fülle. Denn all diesen Leuten, die aus Deutschland, der Schweiz, Russland, Polen und anderswoher kamen, lag nichts an einer Handvoll Goldes mehr oder weniger, die sie auf der Reise ausgaben. Es waren alles Herrschaften, die so stolz darauf waren, mit Geld nicht sparen zu müssen. Vom Morgen bis zum Abend und selbst bis in die Nacht hinein hielt der Gasthof zum Roten Ochsen offene Tafel. Längs der hohen Fenster des Erdgeschosses sah man nur weißgedeckte Tische, auf denen Silberbestecke blinkten, und auf den Tischen standen Wildbret, Fische und andere auserlesene Gerichte, um die herum die Reisenden nebeneinander Platz nahmen. Im großen Hof hinter dem Hause hörte man das Wiehern der Pferde, die Rufe der Postillone, das Gelächter der Mägde und das Rollen der Wagen, die durch den hohen Torbogen ankamen und abfuhren. Der Gasthof zum Roten Ochsen wird nie wieder eine solch glänzende Zeit erleben. Unter den Leuten, die dort abstiegen, befanden sich mitunter sogar solche, die einmal dürres Reisig in den Wäldern oder Lumpen in den Straßen der Stadt gesammelt hatten und die nun, einer unter 1000, Kommandanten, Oberste, Generale geworden waren. Ihr Verdienst war es, sich in aller Herren Länder in Feldzügen für den Kaiser geschlagen zu haben. Mein Meister, mit seiner bis über die großen behaarten Ohren gezogenen schwarzen Seidenmütze, den schweren Augenlidern, den dünnen Lippen und der großen Hornbrille, musste oft für kurze Zeit Lupe und Pinzette auf den Arbeitstisch legen und einen Blick auf den Gasthof gegenüber werfen, vor allem dann, wenn das an den Wellen widerhallende laute Peitschenknallen des Postillons, der, bekleidet mit kurzer Jacke, hohen Stiefeln und die Hanfperücke auf dem Kopf, die Ankunft einer neuen Persönlichkeit ankündigte. Dann blickte er aufmerksam hinaus, und von Zeit zu Zeit hörte ich ihn rufen: »Sieh da! Das ist ja der Sohn des Dachdeckers Jakob, der alten Näherin Marianne, des Küfers Franz Seppel. Der hat seinen Weg gemacht, ist sogar Oberst geworden und Baron des Kaiserreichs obendrein. Warum steigt er denn nicht bei seinem Vater ab, der da drüben in der Kapuzinergasse wohnt?« Aber kurz darauf, wenn er den Mann die Gasse durchschreiten sah, rechts und links Händedrücke mit den Leuten tauschend, die ihn erkannten, da änderte sich sein Gesichtsausdruck. Er wischte sich dann sogar die Augen mit seinem großen karierten Taschentuch und sprach: »Die arme alte Annette, die wird sich aber freuen. Das lasse ich mir gefallen. Der da, der ist nicht stolz. Das ist ein wackerer Mann. Wenn ihn nur nicht bald eine Kugel holt.« Die einen gingen vorüber, als ob sie sich schämten, ihre Heimatstadt wiederzusehen. Die anderen durchschritten stolz die Straßen, um ihre Schwester oder ihre Base aufzusuchen. Von diesen sprachen alle Leute mit großer Hochachtung. Es war, als ob ganz Pfalzburg ihre Epauletten und ihre Orden mittrüge. Die anderen verachtete man ebenso sehr und wohl noch mehr als damals, da sie die Straßen gekehrt hatten. Fast in jedem Monat wurde ein Tedeum abgehalten, um einen neuen großen Sieg zu feiern, und die Kanonen des Arsenals feuerten ihre 21 Salven ab, die einen erzittern ließen. Die folgenden 8 Tage aber verlebten die Familien in Unruhe. Besonders die armen alten Frauen harrten sehnsüchtig auf einen Brief. Sowie der erste eintraf, wusste es die ganze Stadt, und alle liefen hin, um zu hören, ob nichts von ihren Söhnen drinnen stand. Ich spreche dabei nicht von Nachrichten über Beförderung oder von den Todesanzeigen. Sie hatten einen besonderen Platz unter den Nachrichten von der Armee. Mitteilungen über Beförderungen wurden sehr gerne in Empfang genommen, und jeder freute sich darauf. Anders bei den Todesmeldungen, die ebenfalls regelmäßig eintrafen, da die Toten wohl ersetzt werden mussten. Auf diese Mitteilung warteten die Eltern und Verwandten unter Tränen, denn sie kamen nicht immer sogleich. Manchmal kamen sie auch gar nicht, und die armen Alten hofften noch immer, und sie dachten: »Vielleicht ist unser Junge in Gefangenschaft geraten. Wenn der Friede geschlossen ist, wird er zurückkommen. Viele sind zurückgekommen, die man tot glaubte.« Aber der Friede kam nie. War ein Krieg zu Ende, so begann sogleich wieder ein neuer. Es fehlte uns immer irgendetwas, entweder auf der russischen oder auf der spanischen Seite oder sonst irgendwo auf der Welt. Der Kaiser konnte nie zufriedengestellt werden. Manches Mal, wenn die Regimenter durch die Stadt zogen, den Mantel hochgeschlagen, mit dem Tornister auf dem Rücken, die Gamaschen bis an die Knie, das Gewehr nach Belieben getragen, eiligen Marsches, schlammbespritzt und staubbedeckt, fragte mich der Meister, nachdem er nachdenklich die Vorbeimarschierenden betrachtet hatte:
»Was denkst du wohl, Joseph? Wie viele haben wir seit 1804 so vorbeiziehen sehen?«
»Ich weiß nicht, Herr Gouldon«, erwiderte ich. »Mindestens wohl 400.000 oder 500.000?«
»Jawohl, mindestens«, bestätigte er. »Und wie viele sahst du davon zurückkommen?«
Ich verstand, was er sagen wollte, und entgegnete: »Vielleicht sind sie über Mainz zurückgekehrt oder auf einem anderen Weg. Anders ist es nicht denkbar.« Aber er schüttelte nur den Kopf und sagte:
»Die vielen, die du nicht hast zurückkehren sehen, sind tot. So wie aber 100 und 100.000 noch sterben werden, wenn der liebe Gott sich unser nicht erbarmt. Denn der Kaiser liebt nur den Krieg. Er hat schon mehr Blut vergossen, um seinen Brüdern Kronen zu verschaffen, als unsere große Revolution, um die Menschenrechte zu erringen.«
Still machten wir uns wieder an die Arbeit. Die Worte des Meisters gaben mir noch lange zu denken. Ich hinkte wohl ein wenig auf dem linken Bein, aber wie viele andere mit Körperfehlern hatten trotzdem ihre Marschroute bekommen. Je mehr ich darüber nachgrübelte, desto größere Sorge und Angst empfand ich. Die Aussicht, Soldat zu werden, schien mir schrecklich. Nicht nur, weil ich den Krieg nicht liebte, sondern auch, weil ich die Absicht hatte, meine Cousine Katharina aus 4 Winden zu heiraten. Wir waren eine Zeit lang gemeinsam aufgewachsen. Man konnte sich kein hübscheres und fröhlicheres Mädchen denken. Sie war blond, hatte schöne blaue Augen, rosige Wangen und milchweiße Zähne. Sie war nun bald 18 Jahre alt. Ich war 19, und Tante Gretel schien es nicht ungern zu sehen, dass ich jeden Sonntag zeitig am Morgen zu ihnen kam, um dann bei ihnen Mittag zu essen und das Abendbrot zu nehmen. Katharina und ich gingen zusammen hinunter in den Obstgarten. Wir bissen in denselben Apfel und in dieselbe Birne. Wir fühlten uns als die glücklichsten Menschen der Welt. Ich führte Katharina zur Messe und zur Nachmittagsandacht, und am Kirchweihfest ließ sie meinen Arm nicht los und weigerte sich, mit den anderen jungen Leuten des Ortes zu tanzen. Alle Welt
wusste, dass wir eines Tages heiraten wollten. Aber wenn ich das Unglück hatte, bei der Aushebung behalten zu werden, dann war es mit allem vorbei. Ich wünschte mir, noch tausendmal mehr zu hinken, denn damals hatte man erst die jungen Leute genommen, dann die verheirateten Männer ohne Kinder. Und ich konnte mich nicht enthalten zu denken, sind die Verheirateten eher zu entbehren als die Hinkenden? Könnte man mich nicht zur Kavallerie nehmen? Der bloße Gedanke daran machte mich fürchten. Ich dachte schon daran, irgendwohin zu flüchten, wo man mich nicht finden konnte. Im Jahre 1812, zu Beginn des russischen Feldzuges, wuchs meine Furcht noch mehr. Von Anfang Februar bis Ende Mai sahen wir jeden Tag ein Regiment nach dem anderen vorbeimarschieren. Dragoner, Kürassiere, Karabiniers, Husaren und Ulanen in allen Farben. Auch Artillerie, Fouragewagen, Ambulanzen und Proviantwagen, immerzu und immerzu, ein dahinströmender Fluss, dessen Ende man nicht absehen konnte. Ich erinnere mich noch, dass zuerst Grenadiere kamen, die große, schwere, mit Ochsen bespannte Wagen mit sich führten. Die Ochsen vertraten die Stelle der Pferde und sollten zugleich später als Nahrung dienen, wenn der Proviant aufgezehrt war. Jeder sagte, welch eine ausgezeichnete Idee! Wenn die Grenadiere die Ochsen nicht mehr nähren können, werden die Ochsen die Grenadiere nähren. Doch die dies meinten, wussten nicht, dass Ochsen nicht mehr als 7 bis 8 Meilen am Tage laufen können und dass sie nach 8 Marschtagen mindestens einen Ruhetag haben müssen. So kam es, dass die armen Tiere schon mit wunden Hufen, geifernden Mäulern, herausquellenden Augen den Kopf zwischen die Schultern gezogen bei uns vorbeikamen. 3 Wochen sahen wir nichts als die schrecklichen Bilder von diesen armen Tieren, bis auf die Knochen abgemagert und aus Bajonettstichen blutend, mit denen man sie vorwärts trieb. Das Fleisch wurde damals sehr billig, denn viele dieser Ochsen mussten geschlachtet werden, aber es gab nur wenige Menschen, die das Fleisch wollten, denn durch die Quälerei und die Angst der Tiere war es schlecht von Geschmack. Keine dieser armen Kreaturen kam auch nur 20 Meilen weit über den Rhein. Nachher sahen wir wieder nichts als Lanzen, Säbel und Helme vorüberziehen. Alles das kam durch das französische Tor herein, zog über den Hauptplatz und der Heerstraße folgend durch das deutsche Tor wieder hinaus. Endlich, am 10. Mai dieses Jahres 1812, wenige Stunden nach Mitternacht, kündigten die Kanonen des Arsenals den Herrscher über dies alles an. Ich schlief noch, als der erste Schuss fiel und die kleinen Scheiben meines Fensters erzittern ließ. Unmittelbar danach kam der Meister mit angezündeter Kerze herein und rief mir zu, »Steh auf! Steh auf, er ist da!« Wir öffneten das Fenster. In der Finsternis sahen wir durch das französische Tor etwa 100 Dragoner heransprengen, von denen viele Fackeln trugen. Sie galoppierten unter furchtbaren Donnern der Hufe vorbei. Der Lichtschein ihrer Fackeln spiegelte sich flackernd auf den Häuserwänden und von allen Seiten ertönten tausende nicht enden wollende Rufe. »Es lebe der Kaiser! Es lebe der Kaiser!« Der Wagen des Kaisers kam gerade an uns vorbei, als das Pferd eines Dragoners an einen Pfahl vor dem Laden des Metzgers Klein stieß, an den die Ochsen gebunden wurden. Der Mann stürzte wie von der Axt gefällt vom Pferd, sein Helm kollerte in den Rinnstein und fast in demselben Augenblick beugte sich ein Kopf aus dem Wagenfenster, um zu sehen, was geschehen war. Es war ein großer Kopf mit einem dicken, bleichen Gesicht und einem Haarbüschel über der Stirn. »Napoleon! Es war der Kaiser!« Er hielt die Hand erhoben, wie um eine Prise Tabak zu nehmen, und sprach rasch und scharf einige Worte. Der Offizier, der an der Seite des Wagens ritt, beugte sich nieder, um zu antworten. Napoleon nahm seine Prise, und der Wagen bog um die Ecke, während die Rufe sich verdoppelten und die Kanonen donnerten. Das war alles, was ich sah. Der Kaiser hielt sich in Pfalzburg nicht auf. Während er bereits auf der Straße nach Zabern dahinfuhr, ertönten noch die letzten Kanonenschüsse. Dann trat wieder Stille ein. Die Wächter am französischen Tor zogen die Brücke wieder auf, und der Meister sagte zu mir,
»Hast du ihn gesehen?«
»Ja, Herr Gouldon.«
»Nun denn«, fuhr er fort, »dieser Mann hält unser aller Leben in der Hand. Er brauchte nur zu hauchen, und es wäre um uns geschehen.« Danken wir dem Himmel, dass er nicht bösartig ist, denn sonst würde die Welt entsetzlichere Dinge sehen als zur Zeit der Barbaren und der Türken.
Er schien sehr nachdenklich und sagte nur noch,
Lege dich wieder zu Bett. Es schlägt eben erst 3 Uhr. Er kehrte in sein Zimmer zurück und ich suchte mein Bett wieder auf. Das tiefe Schweigen draußen war in so starkem Gegensatz zu dem furchtbaren Aufruhr kurz vorher, dass ich lange nicht einschlafen konnte. Bis zum Morgengrauen konnte ich nicht aufhören, an den Kaiser zu denken. Ich dachte auch an den Dragoner und ob dieser bei dem Sturz den Tod gefunden habe. Aber am nächsten Tag erfuhren wir, dass er ins Spital geschafft worden war und dass er davonkommen würde. Von diesem Tage an bis zum Ende September wurden viele Dankgottesdienste in der Kirche abgehalten und es ertönten jedes Mal 21 Kanonenschüsse zur Feier eines neuen Sieges. Dies geschah fast immer am Morgen und der Meister rief dann zu mir herein:
»Hey, Joseph, wieder eine Schlacht gewonnen. 50.000 Menschen gefallen, 25 Fahnen und 100 Kanonen erbeutet. Alles geht vortrefflich. Jetzt bleibt nur noch übrig, eine neue Aushebung zu machen, um die Lücken zu schließen, die der Tod gerissen hat.«
Durch die geöffnete Tür sah ich ihn, kahlköpfig, grauhaarig, mit aufgestülpten Hemdärmeln und entblößten Halse, wie er sich in der Schüssel das Gesicht wusch. »Glauben Sie, Herr Gauldin«, fragte ich furchterfüllt, »dass man auch die Hinkenden nehmen wird?«
»Nein, nein«, versuchte er mich zu beruhigen. »Fürchte nichts, mein Kind. Du könntest wirklich nicht dienen. Wir werden das schon nach dem Rechten sehen. Arbeite nur weiter und mach dir keine Sorgen.«
Er sah meine Furcht, und das quälte ihn. Ich bin nie im Leben einem gütigeren Menschen begegnet.
Er kleidete sich dann an und ging fort, um die Uhren in der Stadt aufzuziehen, die des Platzkommandanten, des Herrn Bürgermeisters und anderer angesehener Persönlichkeiten. Ich blieb zu Hause. Ich dachte, dass es in Friedenszeiten nicht mehr so viele Soldaten braucht und ich dann meine Katharina heiraten könnte. Jedermann kann sich vorstellen, wie heiße Wünsche ich um den Ruhm des Kaisers und ein schnelles Ende des Feldzuges hegte.